Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Und heute Morgen habe ich einen Gast am Start, und zwar den guten Tim. Grüß dich.
Hallo Micha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, virtuell heute hier zu sein.
Und wir haben beide eigentlich schon mal dieses Gespräch geführt, nämlich vor ungefähr einer Woche. Und da gab es einen leicht tragischen Zwischenfall, nämlich einen Stromausfall bei mir. Und die Audiodatei konnte einfach nicht zu Ende geschrieben werden und war dementsprechend defekt. Und ja.
Dachten wir uns, machen wir es einfach nochmal.
Machen wir es nochmal nach dem ersten Frust. Das sehr schade war, weil wir hatten sehr lustige kleine Unterbrechungen drin. Zum Beispiel eine Katze, die einfach mal so auf den Schreibtisch springt oder sowas. Das lässt sich, du hattest vorhin dieses Tenacious D-Beispiel so.
Genau, das ist nur eine Tributfolge jetzt, weil die erste Folge war, wenn ich das vorwegnehmen darf, zu einem Hardware-Thema schon besonders lustig.
Ja.
Aber mal gucken, ob wir es heute wieder so lustig hinkriegen. Deswegen einfach, um die Erwartungen zu senken, ist eine Tributfolge heute.
Stellt euch im Geiste vor, sie war fantastisch. glorreich. Die beste Insert-Moin-Folge, die es je gegeben hat.
Ever.
Und ich habe die Datei sogar noch. Aber ich habe sie durch verschiedene Programme durchgejagt und keins konnte diese Datei rekonstruieren. Deswegen ist die beste Folge aller Zeiten nicht nutzbar.
Die Folge, in der Micha mit einer telefonierenden Katze jonglierte.
Ja, aber richtig. Genauso. aber wir hatten auch letztes Mal schon eine kleine Vorstellung zu dir, bevor wir zum Thema kommen. Sag doch noch mal ein paar Takte zu dir.
Ja, ich bin der Tim. Im Internet kennt man mich besser unter Herr Juhl. Das ist so mein Nachname mit meinem Geschlecht vorne dran. Habe ich mir so als Internet-Pseudonym überlegt. Und das letzte Mal, als ich bei euch zu Gast war, da haben wir über Destiny geredet. Mhm. Wo mir aufgefallen ist, drei Tage danach habe ich mit dem angefangen, wegen dem wir uns jetzt auch mehr vermehrt kennen, und zwar wegen dem Livestream. Ich bin auf Twitch jetzt als Livestreamer unterwegs, und davor haben wir genau über Destiny gecastet, und da habe ich noch in der Videospielredaktion gearbeitet, und jetzt mache ich was vollkommen anderes.
Interessant. So, dieses Stream ist ja für dich auch tatsächlich eine ziemlich feste Beschäftigung in deiner Freizeit geworden, oder?
Ja, ich habe mir das schon lange überlegt. So 2012 habe ich das erste Mal mit einem Kumpel den Gedanken gehabt. Da hat er auf seinem Kanal Ocarina of Time gestreamt, und ich habe ihm währenddessen über Skype gesagt, was er machen muss. Da habe ich mir schon gedacht, boah, das möchte ich auch mal machen. Oh, hoffentlich habe ich irgendwann mal die Internetleitung dazu. Und dann habe ich Anfang 2014 habe ich mir so gedacht, okay, ich bin jetzt mal so an einem Punkt in meinem Leben. Ich pflanze jetzt keinen Baum. Ich eröffne jetzt mal einen Livestreaming-Kanal. Und dann hat mein Internetprovider mir noch ein paar Monate Bedenkzeit gegeben, und dann im Herbst, genau, habe ich damit angefangen. Und ich mache das dreimal die Woche, also an festen Terminen, auch zu festen Uhrzeiten, weil im Internet ist ja nichts spontan, man ist ja gern durchgeplant. Und dann auch immer so über ein paar Stunden.
Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen die Miss Rage am Start, ne?
Toller Podcast, wenn ich das nochmal sagen darf. Ja. Sehr, sehr schön. Ich war sehr positiv überrascht.
Sehr schön. Freut mich auch für Manu. Und der hört das bestimmt.
Auch von ihm.
Genau, der hört das jetzt bestimmt und grinst breit. Und da habe ich, ich bin jemand, der kann mit dem Stream tatsächlich auch nicht so richtig was anfangen. Also ich fühle mich da nicht unbedingt so wie Manu so alt, sondern, ja, oder vielleicht doch. Ja, ein bisschen. aber ich kann damit nicht so, ich verstehe den Reiz nicht. Also jetzt hat Miss Rage ja über sich gesprochen. Was siehst du daran reizt? Was ist denn für dich der Reiz daran, zu streamen?
Bei mir ist einfach das Ding, ich habe mir mittlerweile in meinem Leben, ich lebe nicht mehr so lockerflockig vor mich hin und spiele den ganzen Tag nur Videospiele, sondern ich habe mir halt schon irgendwie überlegt, okay, tagsüber muss ich irgendwas schaffen, da möchte ich produktiv sein, und abends, da möchte ich jetzt mal irgendwie was spielen. Und was ich schon immer irgendwie so hatte, ist, dass mir meistens immer irgendjemand zugeschaut hat. Sei es halt irgendwie damals früher, wenn ich irgendwie mir Street Fighter für den Super Nintendo geholt habe, da waren dann die Kids aus der Nachbarschaft bei mir um die Ecke. Oder in meiner WG, wo ich irgendwas gespielt habe, mein Mitbewohner saß dabei. Oder jetzt halt, wo ich mit meiner Freundin zusammen wohne und ich spiele mit ihr Zelda. Und sie sitzt neben mir und fiebert halt mit. Und ich habe mir gedacht, im Internet ist es auch eigentlich noch viel cooler, wenn ich noch mehr Leute so daran teilhaben lassen kann und vor allem auch währenddessen mit denen reden kann. Und das ist halt auch so das, was ich irgendwie am coolsten finde, dass ich halt irgendwie sitze. Ich erzähle halt so, was ich mache, und dann kommt halt irgendjemand noch so in den Chat und sagt halt irgendwie so, wer bist du eigentlich? Und warum hast du gerade in dem Spiel da hinten den Typen mit dem Auto überfahren? Und dann kann ich da halt irgendwie mit ihm drüber reden. Und der Nächste sagt, jetzt kauf dir aber mal neue Klamotten, dein Charakter ist echt hässlich. Und dann sage ich, na gut.
Also du magst dann es,
kann wenn, ich das halt machen.
Du magst es, wenn die Leute zuschauen.
Ich mag es, wenn die Leute zuschauen und wenn sie vor allem auch so mit mir reden.
Also, ja, oh, das ist ja ganz, ganz besondere Obsession.
Ein ganz besonderer Fetisch.
Genau. Ja, aber das ist interessant. Und wie ist so das Feedback bei deinen Streamern?
Das
bei deinen Zuschauern meine
ich. Achso, genau. Weil das Feedback, es ist jetzt lustig, dass wir jetzt noch mal genau eine Woche später jetzt aufnehmen. Mhm. Denn mittlerweile sind die Heists in GTA rausgekommen.
Ja.
Und Halleluja, die Leute wollen das bei mir sehen. Also GTA Online ist etwas, was ich schon eigentlich ich immer mache. Ich spiele es auch schon seit anderthalb Jahren, halt jetzt auf der neuen Plattform auch. Das ist quasi so mein Hauptspiel, das hat die Miss Rachel auch so erklärt. Jeder Streamer hat ja quasi so ein Hauptspiel und dann halt noch andere, die er immer mal so wieder macht. Und bei mir ist das halt derzeit GTA Online. Ja, das Feedback so von meinen Leuten ist super. Und die, was ich sehr, sehr schön finde, es ist weniger ein Troll-Chat oder auch mit Beleidigungen oder irgendwelchen abfälligen Bemerkungen. Dadurch, dass ich nämlich auch sehr ruhig bin und eigentlich entspannt bleibe, auch wenn mir irgendwas schief geht und ich irgendwie am Fluchen bin oder Beleidigungen raushau. Das spiegelt sich auch so ein bisschen bei den Leuten wieder. Da sind zum Teil auch Jüngere dabei, aber ich hab's wirklich, kann es an einer Hand abzählen, wie viel Beleidigungen, sage ich mal, jetzt in meinen letzten drei Streams irgendwie da waren oder wie viele Leute ich irgendwie rauskicken musste.
Das ist angenehm. Also es gibt ja auch viele Reviewer und Streamer, also generell YouTuber auch, die sehr viel vor der Kamera rumschreien. Und das ist ja sehr erfreulich, dass du nicht so einer bist.
Das macht mir halt auch selber keinen Spaß, muss ich sagen. Wenn ich Leute irgendwie dabei beobachten muss, wie sie Rage quitten, ihren Controller gegen die Wand werfen und irgendwie andere Mütter beleidigen. Das macht mir selber keinen Spaß, das schalte ich auch ab, wenn ich sowas sehe. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach genau das Programm, was ich mir auch angucken wollen würde.
Cool, cool. Also dein Kanal, den buchen wollte ich schon sagen. Den kann man buchen.
den kann man buchen auf Hochzeiten und auf Geburtstag.
den verlinken wir natürlich im Blogpost. Twitch wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also man findet mich überall im Internet, sei es auf Twitter, Facebook oder Twitch, findet mich man unter Herr Juhl, so wie ich halt einfach heiße. Und auch bei Twitch.
Cool. Und das führt uns indirekt wollte ich schon sagen, eigentlich ziemlich direkt zu unserem heutigen Thema. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über Video Capturing sprechen. Einhergehend mit zwei, drei Geräten, die es bereits auf dem Markt gibt, nämlich jetzt im Speziellen die Elgato HD und die Elgato HD 60. Das sind die Geräte, die wir beide auch haben. Und dabei auch so ein bisschen über Video Capturing allgemein sprechen. Was mich betrifft, ich streame so gar nicht. Ich habe das irgendwie mal zwischendurch ausprobiert und war sehr erstaunt, dass ich mich in einem kleinen Zeitversatz auch auf dem Handy sehen konnte. Aber die ansonsten war das, kenne ich mich da nicht aus, deswegen habe ich dich ins Boot geholt. Du machst hingegen halt kein Video-Capturing, das mache ich dann halt für so Video-Reviews oder für solche Sachen. Und ich dachte, wir kombinieren unsere Kräfte wie bei Captain Planet.
Die geballte Elgato Capture Card Power.
Genau. Und schnacken mal so ein bisschen darüber, was es mit diesen beiden Geräten und halt auch mit diesen Video-Capture-Kram so ein bisschen auf sich hat und was man dabei so ein bisschen beachten sollte. Sehr geehrter Herr Juhl, Sie haben die Elgato HD ohne die 60 hinten dran, oder?
Genau, ich habe quasi das Standardmodell ohne luxuriöse Ausführung. Ich komme mir gerade so vor wie im Shopping. Ich habe sie in der Hand und präsentiere sie gerade so der vorhandenen Skype-Kamera.
Wenn Sie heute bestellen, dann kriegen Sie noch ein kostenloses Messerset dazu.
Genau, also ich habe das normale Gerät, die Elgato Game Capture HD. Und soll ich gleich sagen, was der Unterschied zwischen den beiden ist?
Ja klar, hau raus.
Okay, ich hau jetzt auch einfach noch mal die Unterschiede raus.
Hau sie raus.
Und einen Lachs lege ich auch noch oben.
Boah, hau sie raus.
Also der Unterschied ist, was ich an der normalen Elgato, sage ich jetzt mal, sehr, sehr mag, ist, sie hat den AV-Anschluss. Und ich kann damit alte Konsolen oder ältere Konsolen sowohl aufnehmen, als auch dann über die Software damit streamen. Und die neuere, die hat das nicht mehr, die hat dafür 60 Frames.
Genau, das ist der wesentliche Unterschied. Also AV heißt analoges Videosignal. Das sind halt alles, was vor HDMI passiert ist, im Grunde genommen. Heißt alle Konsolen, die Komponentenausgang haben, die einen Composite-Ausgang haben, die also solche Geräte kann man halt mit der normalen Standardversion aufnehmen. Bei der neuen gibt es da null Möglichkeiten. Also sie hat wirklich auch am Gerät nur einen HDMI-Eingang und einen Ausgang. Da gibt es irgendwie, glaube ich, noch ein Kabel für Analog-Audio, wo wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen können, aber keins für Analog-Video. Und das ist schon ein ziemlich großer Unterschied, weil bei der Kaufentscheidung, für was man sich da jetzt entscheiden möchte, sollte man das unbedingt beachten, wenn man jetzt eher so vorhat, ältere Sachen halt auch zu spielen und man sagt so, ja, die paar 60-Frame-Spiele, die es jetzt halt auch tatsächlich gibt, die sind mir da jetzt nicht so wichtig. Also es gibt wohlgemerkt auch auf älteren Konsolen 60-Frame-Spiele, so als Randbemerkung. Aber ich spreche jetzt halt von diesen aktuellen Sachen, die jetzt halt rauskommen, dann ist das schon wichtig. Wenn man jetzt drauf verzichten kann und jetzt drauf Wert legt, dann unbedingt die neue Fassung. Die unterscheiden sich auch im Preis so ein bisschen. Also die neue kostet 170, ne? Die
HD-Version. Ja, genau, 170 und das Standardmodell kostet 140.
Ja, also die.
Also 20 Euro weniger dafür, dass du einen Haufen mehr Konsolen anschließen kannst.
Finde ich, ja, genau. Also mir persönlich sind 60 Frames auch nicht so wichtig. Es kommt auch immer drauf an, wo man seine Videos verwenden möchte. Denn je nachdem. Also auf YouTube gibt es ja mittlerweile 60 Frames, ne, wenn ich mich nicht irre.
Ja, YouTube und Vimeo, die unterstützen das
schon. Die unterstützen das. Und heißt natürlich aber auch doppelter Platzbedarf und so weiter und so fort. Also wenn man das in seinem Workflow unterbringen kann und alles andere auch in 60 Frames macht, dann würde das natürlich irgendwie entsprechend Sinn machen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, bis es soweit ist, dass es ein Standard wird, ein technischer Standard, ist ja noch ein bisschen hin. Also deswegen kommt drauf an, was man machen möchte. Bei den Analoganschluss ist es ganz cool. Das ist halt eine Kabelpeitsche, die man an den AV-Anschluss anschließt und da geht im Prinzip alles. Das ist ganz geil.
Ja, ist auch relativ, relativ praktisch. Und das Schöne ist halt auch, das kann ich natürlich jetzt nur zu der Elgato Game Capture HD sagen. Mhm. Die Kabel liegen halt alle mit dabei. Mhm. Also die sind alle in diesem kleinen Paket mit dabei. Die Kabelpeitsche habe ich gerade in der Hand. Dann ich mache es jetzt nicht. Und die funktionieren auch, also wirklich einwandfrei. Also ich habe da schon sämtliche alte Konsolen von mir mal dran gehabt, habe immer ein paar Aufnahmen mit denen gemacht. Es ist sehr schön.
Also das Einzige, was man nicht dran anschließen kann, ist S-Video. Dafür gibt es ein separates Kabel, das man im Elgato Online-Shop und leider auch nur da bisher erwerben kann. Also es gibt es nicht bei Amazon oder so, aber wenn man zum Beispiel seinen Nintendo 64 über S-Video anschließen möchte oder seinen Sega Saturn, ich glaube, das kann auch S-Video, dann braucht man dieses Zusatzkabel. Also das AV-Kabel, das dabei liegt, das ist für Komponente und für Composite gedacht. Komponente ist, wenn die drei Farben getrennt sind, Rot, Grün und Gelb. Und Composite ist, wenn das Videosignal gebündelt wird und dementsprechend auch schlechter aussieht. Das ist dann immer dieses gelbe Kabel, was dabei liegt. Das kennt man von der PlayStation 2 zum Beispiel, das Standardkabel. Was ein bisschen beschissen aussieht, ist halt Composite und Komponente getrennt. Also das sind die Sachen, die man meistens dazu kauft und die auch deutlich besser aussehen und so weiter und so fort. Die kann man beide mit anschließen. Also es gibt in der Software, über die wir gleich noch kurz sprechen, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das Kabel so zu konfigurieren, dass man auch umstecken kann, ganz easy peasy. Und natürlich kannst du halt Stereo-Signal da reinfließen lassen. Ja. Und das ist auch insofern interessant, dieses Kabel, weil die PlayStation 3 hat einen HDCP-Kopierschutz. Jetzt habe ich extra nachgeguckt. Also von Haus aus einen Kopierschutz, der über HDMI im Prinzip das Signal blockiert.
Genau, ist aber auch nur bei der PlayStation 3 so.
Und
da das extra Kabel.
Genau, deshalb das extra Kabel. Also man kann dann muss man es halt analog abgreifen. Es gibt, darauf gehen wir aus rechtlichen Gründen hier nicht genauer ein, aber es gibt auch Geräte, die diesen Kopierschutz auflösen mehr so versehentlich teilweise, kommt immer darauf an, was man da jetzt gerade kauft und dann kann man es auch über HDMI aufnehmen. Die meisten Streamer benutzen das dann auch, weil das Bild sieht analog einfach komplett schäbig aus.
Ja, das stimmt.
Es ist aber, Sony hat das gemacht, weil sie Angst hatten, dass man damit dann Blu-rays capturen kann, was ja auch klar ist. Also, und bei der PS4 ist das so, dass man, da gibt's eine Option im Menü irgendwo bei Anzeigen oder so. Da kann man HDCP ausstellen und das wird dann für Spiele deaktiviert. Für Videos wird das aber automatisch wieder eingeschaltet. Also das gilt auch für Streamingdienste. Also wenn man Netflix oder irgendwas anderes anmacht, dann wird er automatisch wieder eingeschaltet. Deswegen macht euch nicht die Hoffnung, dass ihr den ganzen Kram jetzt einfach darüber aufnehmen könnt. Das geht nämlich nicht und das ist auch gut so.
Ah, das braucht man doch auch. Brauchen wir doch eigentlich, wenn wir ehrlich gesagt sind, auch nicht.
Nee, braucht man eigentlich nicht.
Kriegen aber wir auch so hin.
Kriegen wir auch so hin. Aber das wird halt, deshalb ist der Kopfschutz da. Also bei Spiel, für Spiel hat man das nicht gemacht. Und deswegen braucht man noch diese Analoglösung bei der HD Capture ohne die 60 hinten dran.
Was ich an den beiden Modellen auch noch so ganz angenehm finde, ist, dass die relativ klein sind und wenig wiegen. Wir haben es letztes Mal verglichen mit, was hatte ich gesagt? Ich glaube, ich hatte Zigarettenschachtel gesagt und du?
Handy? Also Smartphone? Handy, genau. Ja, also ein bisschen dicker als so ein iPhone 5.
Ja, und irgendwas mit 140, 100 Gramm.
Es ist echt.
So um den Dreh. Und der größte Vorteil, was ich sehr, sehr mag, da ich es auch im Wohnzimmer dann, wenn ich sie bei mir aufbaue, nicht so viele Schwierigkeiten damit habe, kein extra Stromanschluss, sondern das Ganze lädt dann einfach über den Laptop oder euren PC, je nachdem, wo ihr es halt anschließt, per USB-Kabel einfach mit auf, während ihr es benutzt.
Das ist richtig geil. Also manchmal muss man das USB-Kabel rein- und rausziehen, um die Stromverbindung zurückzusetzen, weil dann das Signal nicht immer durchkommt. Das habe ich jedenfalls bei der normalen Elgato ohne die 60. Also, wie können wir das irgendwie? Ist doof, der Name, ne? Eigentlich.
Aber ja, die HD und die HD 60.
Total besteuert. Also kommt man jetzt gerade vor durcheinander. Aber sagen wir mal, die erste Version, die Analogversion, die muss man manchmal, also ich muss die manchmal zurücksetzen, ist aber kein Problem, zieht man ein Kabel rein und raus. Ich habe mir da extra so ein Doppelkabel geholt, was ich immer am Rechner rein und rausziehen kann. Und bei der anderen ist es eigentlich relativ anstandslos. Also läuft das immer durch. Und ich lasse darüber zum Beispiel den Computerbildschirm durchschleifen. Also wenn ich jetzt irgendwas über Steam oder so aufnehmen möchte, dann könnte ich das damit machen. Und das Durchschleifen ist halt auch gut. Das kann man sich so vorstellen wie bei der Xbox One. Das ist halt auch ein essentieller Begriff in vielen Studios. Da werden Signale durchgeschliffen, damit du die halt von verschiedenen Geräten abgreifen kannst. Und das geht ja auch. Du schaltest das Gerät einfach dazwischen. Und ohne Verlust der Bildqualität oder ohne Latenz wird das dann einfach übertragen und abgegriffen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, einfache Lösung.
Genau, das Ding hat nämlich an beiden Seiten einmal ein HDMI-In und HDMI-Out. Und das ist genauso, wie du es gesagt hast, habe ich es halt auch. Ich habe meinen Laptop hier stehen, ich habe meine Xbox da stehen. Das HDMI-Kabel von der Xbox, das geht dann nicht mehr in den Fernseher, sondern in die Elgato einfach rein. Und damit ich zusätzlich noch wieder ein Bild auf dem Fernseher habe, geht einfach nochmal ein zweites HDMI-Kabel raus und geht wieder in den Fernseher rein. Und dann habe ich hier alle vier Geräte miteinander verknüpft.
Wenn ich mein Setup mal aufmalen oder aufzeichnen würde, dann gäbe es wahrscheinlich einen kleinen Schock.
Dein Physiklehrer wäre nicht stolz.
Doch, der wäre sehr stolz. Also hat sich die Ausbildung zum Mediengestalter bezahlt gemacht, sozusagen. Aber das ist, ich habe ja irgendwann mal in so einer, ich glaube in der Retron-Folge, habe ich ein Bild von dem TV-Rack gepostet. Und ich habe tatsächlich alle Geräte, die ich da stehen habe, über Video-Capture angeschlossen. Also da gehen noch so Videokonverter dran. Das wäre vielleicht nochmal so ein separat. Obwohl, das kann ich kurz erklären. Es gibt so Videokonverter, da kannst du Analogsignale in digitale Signale umwandeln. Also Komponente und SCART und so weiter. Die habe ich geholt, um Signale zu bündeln, um ein bisschen mir die Anschlüsse zu erleichtern. Und infolgedessen habe ich im Prinzip alles angeschlossen, was nicht nied- und nagelfest ist an diesem Fernseher. Und ich brauche eigentlich nur an diesen Zusatzgeräten irgendwie umschalten. Die gibt's auf eBay, die kann man auf Amazon bestellen, muss man einfach nur HDMI zu Komponente-Konverter eingeben. Da gibt's eine Auswahl von verschiedenen Geräten. Und das Interessante daran ist, deswegen mag ich die Elgato, ist die Art der Kompression, die da stattfindet. Denn ich hatte vorher ich habe die immer noch hier leider ungenutzt, die von Blackmagic ein Gerät, das hier heißt, jetzt ist mir der Name entfallen, irgendwas mit Extreme.
Oh Gott, ja. Wir können das ganz, ganz professionell machen.
Sag doch, hast du schon mal Videokompression damit gemacht? Dann suche ich mal ganz kurz nach dem Namen.
Blackmagic Design Intensity Pro?
Ja, Intensity Extreme, genau. Du hast gerade mal, live gegoogelt. Okay, Intensity Extreme, der Name ist so extrem, dass ich ihn immer vergesse. Wird über Thunderbolt angeschlossen, ist ein super schnelles Gerät, ist auch schick und gut, weil Blackmagic macht ja gute professionelle Hardware meistens. Und Das Problem ist aber, das Ding kann ausschließlich nur in unkomprimierter Bildqualität und in ProRes aufnehmen, was jetzt erstmal super klingt. Also wenn man jetzt irgendwie nur so einzelne Minuten aufnehmen möchte oder so, holt man einfach die bestmögliche Qualität aus den Geräten raus. Der Nachteil ist, die Dateien werden einfach riesig.
Ja, und für Leute wie mich, die halt das alles über einen Laptop machen, heißt es halt natürlich dann gleich, ja, dann halt nicht.
Genau. Also ProRes kann man so, je nachdem, welche Qualitätseinstellung man nimmt, kann man damit rechnen, dass eine Minute so ungefähr ein Gigabyte ist, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und bei der Egato wird ein MP4-Kompressionsverfahren verwendet. Das ist verlustbehaftet, aber auf eine Art und Weise, die du nicht wahrnimmst. Also die Kompression ist so gut und so, also so hat so einen guten Kompromiss zwischen Bildqualität und Bildgröße, dass man damit super leben kann. Vor allen Dingen, wenn es später sowieso auf YouTube landet oder ein bisschen oder ein bisschen verarbeitet wird. Und die, da hast du, glaube ich, bei einer Stunde. Jetzt müsste ich ein bisschen lügen. Ich guck mal auch wieder auf meine Festplatte, während du redest.
Ja, es war auf jeden Fall ein Bruchteil davon. Ich glaube, daran meine ich mich noch zu erinnern.
Genau.
Also das war eigentlich.
Rede ruhig.
Das war
weiter.
Eigentlich ganz okay. Ja, jetzt muss ich gerade reden. Jetzt sind wir bei dem Thema Blackmagic, wo ich mich gar nicht so gut auskenne, wo ich natürlich gehofft habe, dass du da kurz ein bisschen was zu sagen musst. Aber jetzt musst du gerade in der Zeit googeln. Aber vielleicht habe ich jetzt auch schon.
Ich gucke auf meine Festplatte. Da habe ich nämlich ein paar Dateien. Und da sind. Ah, jetzt habe ich es hier. Also, das sind eine Stunde.
Perfekt. Puh.
Eine Stunde 16 von The Last Story. Das ist ein Wii-Spiel. Das heißt, also es ist jetzt nicht die volle HD-Auflösung, aber das sind 13,9 Gigabyte, also ungefähr 14 Gigabyte. Mhm. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich irgendwie was anderes noch habe, was
im Vergleich zu, was es dann ja bei der anderen wären, ungefähr 70 Gigabyte.
Ja, also ungefähr, also relativ viel. Und je nach Auflösung, wenn du vor allen Dingen auch noch mit 60 Bildern aufnehmen würdest, verdoppelt sich das natürlich auch. Und also es ist ein Bruchteil. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Bruchteil. Auf jeden Fall kann man damit deutlich mehr, also man kann wirklich den ganzen Abend zocken, ohne dass man Angst haben muss, dass so eine durchschnittliche Festplattengröße auf jeden Fall sofort platzt. Es war irgendwie, ich hatte damals die Blackmagic Extreme-Dings da, habe ich gekauft und damit Alan Wake aufgenommen, mich tierisch gefreut und da war die Platte schon nach 2 Kapiteln voll. Und hier mit der Kompression kann man dann durchaus dann das ganze Spiel aufnehmen. Die 6-7 Stunden und kann damit immer noch ganz gut arbeiten. Lässt sich gut verarbeiten in Final Cut. Also ich schneide mit Final Cut. Ich habe es aber auch mal mit Vegas und so ausprobiert, mit Sony Vegas. Das geht damit auch. Und weil das halt und macht überhaupt keine Probleme, das Format. Sehr, sehr cool.
Ja, in Premiere funktioniert es auch einwandfrei. Das benutze ich. Jetzt haben wir, glaube ich, alle aufgezählt.
Also Standardformat ist halt sehr, sehr schneidefreundlich. Wenn man einen halbwegs kompetenten Rechner hat, weil natürlich muss das Schnittprogramm das während der Bearbeitung auch dekomprimieren, weil es halt eine starke Kompression hat. Das ist der Vorteil an ProRes. ProRes hat halt natürlich nicht so eine starke Kompression, ist auch, ich meine, weitestgehend verlustfrei. Ich glaube, da geht nur die Farb- und die Helligkeitsinformationen ein bisschen flöten. Also es ist ein Verhältnis von 4:2:2, wenn ich mich nicht irre. Klingt jetzt sehr nerdig, aber
nicke auch nur.
Du nickst auch nur. Also ja. Unkomprimiertes Video, da sagt man, das hat 4:4:4. Das ist das Verhältnis von Auflösung zu Helligkeit und Farbinformation. Und bei der Kompression wird dieses Verhältnis immer angegeben, damit man ungefähr weiß, welche Informationen also weggelassen werden, damit und sich im Prinzip errechnen. Und es gibt, ich glaube, dass das Kompressionsverfahren bei der Elgato und auch bei ProRes ist 4:2:2. Wenn ich mich nicht irre, man kann es aber auch eben noch individualisieren. Und man kann, und das heißt also, dass die Farb- und die Helligkeitsinformationen halbiert werden, aber bei der Dekomprimierung wieder dazu gerechnet werden. Also das heißt also, dass der Dekompressor, der muss ja diese ganzen Informationen, die da drin sind, wieder herstellen und deswegen dauert das immer ein bisschen. Verstehst du?
War jetzt definitiv der harte Faktenteil dieser Ausgabe.
Genau. bei einem unkomprimierten Signal, da ist halt alles sofort da irgendwie. Und das ist ein großes Datenvolumen, aber mit einer großen Festplatte kannst du das abspielen. Da muss jetzt nichts irgendwie dazu gepinscht werden, sozusagen. Und bei der Kompression, das sind halt so Verfahren, wo wo mit so seepsychologischen Sachen ein bisschen gearbeitet wird. Also du nimmst halt eine Reduzierung von bestimmten Helligkeitsinformationen, ab einem bestimmten Prozentsatz nimmst du die einfach nicht besonders wahr. Man kann einen Teil davon dazu addieren, also das Kompressionsverfahren, Dekompressionsverfahren kann immer noch Farbinformationen halt dazu addieren, interpolieren sozusagen. Mhm. Und da kann man unheimlich tief einsteigen in das Thema. Aber long story short ist, dein Schnittprogramm muss arbeiten. Also wenn du ein Kompressionsformat hast, dann muss es halt natürlich während der Bearbeitung irgendwie noch anders gehandhabt werden von dem Videocodec. Und wenn du zum Beispiel mehrere Sachen parallel laufen hast, dann wenn man mehrere Videospuren, zum Beispiel eine Audiospur noch zusätzlich, da ein Kommentar, und dann sagst du, ey geil, ich nehme mich dabei auch noch selber auf, ist wieder eine Videospur, und dann gibt's ja auch noch vielleicht irgendwie Multicam-Schnitt, also dann hast du verschiedene Kameras, die irgendwie parallel geschnitten werden, und dann merkst du natürlich, dass der Rechner unheimlich arbeitet, und das sind dann so Faktoren, die beeinflussen dann immer die Fluffigkeit während des Schnitts.
Alles klar.
Okay, jetzt höre ich auf mit den Rumgenörde.
am Anfang haben wir noch gesagt, wir haben die Folge jetzt ja schon mal gemacht.
Gucken wir
mal, dass wir heute nicht ganz so in die Tiefe gehen.
läuft. Ja. Eine Sache zum Ton, es ist nur Stereo, glaube ich.
Ja, genau, es ist nur Stereo-Sound.
Ich glaube auch bei HDMI nur Stereo, ne? Ich müsste mich jetzt irren. Und da wird wieder professionell.
Nee, ich hab die Seite mit den technischen Daten wirklich schon permanent hier gerade auf.
Ja, perfekt.
Die ganze Zeit, aber da steht, glaube ich, nichts zu Audio. Deswegen vertraue ich dir da total mit nur Stereo.
Ich glaube schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass die neue auch Surround aufnehmen kann, aber das ist für die meisten.
Ja, aber für so ein YouTube-Video Surround-Sound, das wäre halt so ein bisschen Overkill.
Oh, wahrscheinlich ist das jetzt. Surround Sound. Ich hab's jetzt gerade mal. Nein, können sie nicht. Steht ja auch tatsächlich. Ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt. Also, they cannot receive Surround. Das ist Standard Stereo. Also, wer vorhat, seinen YouTube-Kanal über den Subwoofer noch bassiger zu machen, damit die Stimmen noch bassiger
sind. Wenn er nicht mit einer tiefen Stimme überzeugen kann.
Genau. Ja, der wird sehr enttäuscht sein. Denn es wird nur Stereo angeboten.
Genau. So.
Aber es gibt eine gute Software und da kommst du wieder ins Spiel.
Ja, zu dem Gerät haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt. Mhm. Die Software, die gibt es quasi kostenlos mit da drauf, kann man sich einfach von der Homepage runterladen.
Ohne das Messerset.
Genau, ohne das Messerset, aber auch ohne den Lachs, leider. Das ist halt Mist, ein bisschen.
Ey. Würde ich nicht
kaufen. Genau, gibt es für Mac und für Windows. Mhm. Und für Windows ist, glaube ich, immer noch mal so eine bisschen bessere Beta-Version, die man sich holen kann. Da hängt Mac immer so ein bisschen hinterher. Ich bin ja auch Mac-Nutzer, aber das ist total okay. Die unterscheiden sich aber in sonst eigentlich nichts. Und wenn man die Software startet, dann ist sie erstmal relativ simpel. Da ist erstmal oben links quasi Bildmitte überfüllend das große Feld mit jetzt schließ doch bitte mal dein Capture-Device an. Mhm. Rechts an der Seite haben wir ganz viele Einstellrädchen. Und unten haben wir auch noch mal so eine Schaltleiste, die dann auch wichtig ist für Audioaufnahme, fürs Streaming und die noch mal so ein paar Informationen zu der Festplatte und sowas alles.
Genau, also du kannst da halt auch dein Mikro anschließen und so weiter, ne? Vielleicht kannst du da zum Stream noch mal erklären, warum das so geil ist, dass man da alles parallel machen kann.
Ja, genau. Also ich schließe das Gerät an, dann habe ich das Vorschaubild zum Beispiel jetzt von meiner Xbox da groß auf der Seite stehen. Mhm. Und zu den Einstellungen ist es eigentlich auch relativ simpel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Xbox One einstelle, dann sagt er mir direkt, okay, welchen Input-Device möchtest du? Dann sage ich Xbox One, dann sage ich Input HDMI. Dann fragt er mich in dem Fall noch, möchte ich HD27 oder HD1080 oder eine Mobile-Version? Und ich habe noch so einen kleinen Qualitätsregler von Good zu Best, wo ich dann auch noch mal was einstellen kann. Oh Gott, habe ich sonst noch was? Ich kann noch analoges Audio-Gain nachpushen. Ich kann mir meine Einstellung abspeichern. Und das war es jetzt eigentlich schon von den relevanten Schaltflächen.
Genau, also das Verhältnis ist auch ganz gut, dass man es getrennt regeln kann zwischen Spielton und Audiokommentar, was ja für Streaming perfekt ist. Also man kennt ja, also gerade so am Anfang, dass der erste Fehler, den oft viele Streamer machen, ist, dass das Audioverhältnis nicht richtig stimmt. Zwischen ihrer Stimme und dem Spiel. Mhm. Und das kannst du halt relativ leicht damit regeln.
Genau, das geht relativ einfach, weil das sind halt genau die Schaltböppel, sag ich mal, die wir jetzt auf der rechten Seite haben. Da haben wir einmal Game Audio, auch wirklich mit der, jetzt fällt mir gerade der Fachbegriff nicht ein, mit der Dezibelleiste hier von minus 36 bis zu ganz null hoch, wo ich halt genau sehen kann, wie ist der Ausschlag von meinem Spielsignal und direkt darunter auch, wie ist der Ausschlag von meinem Live-Kommentar, also von meinem Live-Commentary.
Ist da jetzt ein Kompressor drin, meintest du das? Ist da ein Kompressor drin oder ist es ein oder ist es einfach nur ein Gain, ein Limiter?
Limiter.
Limiter, okay.
Limiter, genau.
Limiter bedeutet, und für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ist, dass das Audiosignal wird angehoben. Also Gain bedeutet immer, dass das Signal, das vorhanden ist, nicht das Gesamtaudiosignal, sondern nur die Signalausschläge, die in der Audiodatei sind, angehoben werden. Das bedeutet im optimalen Fall, dass alles, was still ist, auch still bleibt und alle anderen Signale werden dann nach oben gesetzt. Also wer vielleicht schon mal irgendwie so eine Waveform gesehen hat, irgendwie in der Audioforschau oder so, der muss sich vorstellen, dass die Dinge einfach dicker werden. Und der Limiter sorgt dafür, dass ab einer bestimmten Grenze das Signal abgeschnitten wird. Was bedeutet ist, dass das dann nicht einfach übersteuert. Und da gibt es noch so adaptive Limiter. Ich weiß jetzt nicht, wie der hier bei Dingens, bei Elgato arbeitet, aber der hebt das Signal dann auch dynamisch an. Und der Kompressor ist, wie der Name sagt, der komprimiert das Signal, also hebt die leisen Töne an und verringert die lauten Töne, so dass das ganze Feld ein bisschen dichter wird, damit das eine gleichmäßige Lautstärke hat. Also wenn ich jetzt hier so weiter weggehe und dann wieder so weiter nach vorne gehe, dann würde der Kompressor das ein bisschen angleichen. Mhm. Kann so Vor- und Nachteile haben, weil dann die leiseren Signale natürlich ein bisschen mehr rauschen. So, aber
ja, es ist halt die einfache Softwarelösung, was man da eigentlich dazu sagen kann. Und dann habe ich halt also meine beiden Schalträder und kann halt gucken. Rätsel, genau. Und Schalträtsel, ja, das ist Videospiel-Podcast. Yeah. Ja, geil. Und kann halt gucken, okay, möchte ich halt meinem Spielaudio noch ein bisschen Dezibel mehr geben oder möchte ich halt meinem Mikrofon noch ein bisschen, bisschen dB nach oben geben, dass ich es mir halt dann so einfach angleichen kann. Und das war es theoretisch jetzt auch schon zum Audio. Also das ist wirklich ganz kompakt und simpel einfach gemacht, dass man mit ein bisschen rumprobieren, wenn man das natürlich sich selber auch noch abhört, relativ leicht dann checkt, okay, jetzt habe ich eine gute Mischung aus dem Spielsound und meinem gesprochenen Sound.
Genau. Streaming-Dienste kannst du sowohl YouTube als auch Ustream und Twitch anpeilen, dann kannst du deinen Account hinterlegen und wird gespeichert, kannst es direkt einspeisen, die Qualität, Übertragungsqualität an deine Internetleitung, an deinen Upstream und so angleichen. Und sehr nett für das Video-Capturen ist auch, dass man eine Videobeschreibung und halt auch einen Videotitel direkt angeben kann und das ganze Ding auch taggen kann. Und das ist schon ganz cool, also damit man halt nach einer Zeit auch die Übersicht bewahrt. Sehr abgefahren ist die Funktion für die alte Elgato-Version, dass man da noch so ein Pedal anschließen kann. Also so ein MIDI-Pedal, was man normalerweise für Musikgeräte, zum Beispiel für Keyboards und so benutzt. Und wenn man das direkt an seinem Sofa platziert oder vielleicht direkt an seinem Schreibtisch, an dem man spielt, irgendwie kann man dann mit einem Druck aufnehmen und mit einem anderen Druck dann die Aufnahme stoppen. Und das ist sehr viel praktischer, als man glaubt.
Mhm. Gerade wenn man halt mal irgendwie ein langes Match hat oder so und irgendwie eine ganz kurze Szene nur haben will. Also ich glaube jetzt weder du und ich haben dieses Pedal.
Doch, ich habe das.
Du hast es, natürlich hast du das.
Ja, ja, aber ich habe tatsächlich, ich mache ja auch Musik am Computer und deswegen habe ich dieses Pedal eher zufällig gehabt. Es war zufällig genau das Modell, das dafür nutzbar ist. Und deswegen, das ist ganz cool. Also blöd ist, dass zumindest in der aktuellen Softwareversion nicht immer die letzten 10 Sekunden oder so aufgenommen werden, wie man es von der PS4 oder so kennt. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß auch jetzt nicht, ob diese Funktion zwischenzeitlich hinzugefügt wurde ist. Vielleicht kann mich da auch jemand korrigieren. Aber das ist das, was mir fehlt. Weil wenn ich was Geiles sehe in einem Spiel und denke, das muss ich jetzt haben, dann will ich ja auch rückwirkend die letzten Sekunden davon irgendwie aufnehmen. Verstehst du? Also in dem Moment,
schon ganz nett.
Ja, genau, in dem Moment, wo ich drauf drücke, ist es in der Regel schon zu spät. Und das würde beim Filtern nochmal ordentlich helfen. Und ansonsten ist es eigentlich ziemlich geil. Also ich finde das überraschend nützliche Funktion.
Mhm. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ich logge mich einfach mit meinem Livestream-Account ein und dann habe ich unten zwei Buttons. In meinem Fall heißt er halt Twitch. Darunter steht es nochmal 30 Frames und 27p. Da drücke ich drauf, dann sagt das Gerät, okay, du streamst jetzt, du bist jetzt live. Dann kann ich den Kommentar-Button, der daneben ist, auch noch kurz anklicken. Und dann läuft quasi mein Livestream und mein Mikrofon läuft auch. Also das geht wirklich super, super einfach und angenehm.
Ja, ist auch sehr übersichtlich, das ganze Ding. Es gibt ein riesiges Vorschaufenster. Und wir hatten schon letztens gesagt, in der verschollenen, genialen Folge, dass man dieses Vorschaufenster nicht zum Spielen am Computermonitor benutzen kann. Das ist ein Irrglaube, der sich auch immer wieder hält. Das ist eine Frage, die taucht immer wieder in den Foren auf. Es gibt keine Latenz, wenn das Signal durchgeschliffen wird an einem Fernseher. Es gibt aber eine Latenz in der Software. Und die ist auch nicht wenig. Also ich glaube, sprechen wir schon von 2 bis 3 Sekunden. Und deswegen ist es zum Spielen natürlich völlig ungeeignet. Es gibt auch, soweit ich weiß, keine Capture-Lösung. Es gibt dann noch andere von AV Media und so weiter, die das kann. Weil viele sich dann halt vorstellen, geil, damit kann ich ja irgendwie meine Konsole an den Laptop anschließen, so indirekt. Das funktioniert nicht.
Genau, das geht nicht. Also das Signal, was auf den Fernseher geht, wirklich, muss ich nochmal sagen, ist komplett verlustfrei. Mhm. Also das läuft einwandfrei durch und ich habe da irgendwie keinen Delay und ich kann Quicktime-Events erfolgreich machen. Quicktime-Events hingegen, wenn ich es dann nur über meinen Computerbildschirm machen würde, da bräuchte ich schon sehr schlechte Reflexe, dass das wirklich mit den Sekunden dann übereinstimmt, aber darüber spielen geht wirklich gar nicht.
Man kann auch die Order spielen, da ist es ja nicht so wichtig.
Wow!
Aber im Ernst, also das funktioniert nicht. Das Vorschau ist halt sehr nützlich, damit man auch sieht, dass das Signal ankommt und so weiter. Und hilft auch auf jeden Fall, aber es ist nicht dazu gedacht, um damit zu spielen. Und damit haben wir, glaube ich, alles wesentlich erklärt. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, ja, Micha, Tim, ist ja alles schön und gut, aber wozu brauche ich die Scheiße, wenn ich sowieso mit meinen Konsolen, mit der Xbox One und mit der PS4 aufnehmen kann?
Ja, kann ich gleich was zu sagen. Liebe Leute, die ihr zum Beispiel mit den Konsolen GTA 5 streamt. Mhm. Wie ist denn das so? Ne? Stellt euch mal vor, ihr streamt das und eure Zuschauer schreiben euch in den Chat, boah, kannst du nicht mal das Autoradio anmachen? Oder warum höre ich denn, wenn du in so einer Online-Session bist, die Mitspieler eigentlich nicht? Mhm. Das wird nämlich zum Beispiel bei den Konsolen einfach rausgelöscht. Zum Beispiel bei GTA, deswegen fällt es mir halt auf. Man hört die Radiosender nicht. Die werden einfach nicht mit übertragen. Der Spielsound sonst komplett. Und es wird auch, wenn man sich in einem Partychat oder sonst irgendwas befindet, immer nur das eigene Mikro übertragen, aber nicht die Stimmen der anderen. Und da ist es natürlich zum Beispiel schon mal ganz, ganz großer Punkt.
Und ein anderer riesen Minuspunkt an den Konsolen ist, also ich finde, die Funktion ist geil. Also ich mag diese Sharing-Funktion und ich nutze auch gerade die Screenshots-Geschichte sehr, sehr gerne bei der PS4 zum Beispiel. Ich freue mich drauf, dass es jetzt bei der Xbox bald kommt. Mhm. Das Ding ist nur Bildqualität. Weil diese Geräte wollen ja eure Spiele abspielen und dann haben sie ein paar Restressourcen dafür reserviert, damit tatsächlich noch Video aufgenommen werden kann. Und das ist ein Kompromiss. Das bedeutet, um mal eben schnell was aufzunehmen, ist das durchaus ganz cool, aber die Bildqualität ist reicht nicht für Produktionsstandards, nicht im geringsten.
Nee, gar nicht.
Also nicht mal für popelige, YouTube-Kanäle. Nein, also im Ernst, also es reicht wirklich nicht für nichts. Also weder fürs Fernsehen, noch für irgendwelche anderen Produktionen, noch für YouTube, noch für, selbst wenn man den anspruchslosesten YouTube-Kanal in Standardauflösung hat, wird man immer noch die Kompressionsartefakte und die Blöcke sehen. Und das ist einfach kein schönes Bild. Das ist zwar cool und komfortabel, dass man das mal eben schnell machen kann, aber es ist eher dazu gedacht, dass man den Freunden mal kurz was rüberschickt oder so. Und wenn man jetzt aber tatsächlich damit arbeiten will und will eine entsprechende technische Qualität, braucht man eben eine externe Lösung, die dieser Konsole die Rechenarbeit abnimmt. Und Nebeneffekt bei der PS4 jedenfalls ist so, mal sehen, wie es bei der Xbox wird, aber bei der PS4, das Ding wird ja zur Turbine, wenn du die Videofunktion einschaltest. Es wird so scheiß laut, dass ich habe da keine Lust, parallel zu spielen.
Also kann ich bei der Xbox One sagen, die wird gar nicht laut. Ich streame ja auch derzeit noch über die Elgato habe ich mir halt jetzt vor ein paar Wochen geholt, um sie in mein Setup zu integrieren. Habe ich halt nur noch, jetzt noch nicht gemacht, aus Gründen, sagen wir es mal so. Da so wirklich, die ist relativ leise. Und was du gerade schon gesagt hast, sobald ich damit mal irgendwie arbeiten will, auch mal irgendwie ein Videomaterial für YouTube oder sowas aufnehmen will, ist es definitiv schlau, das damit zu machen. Und auch für Leute, die beruflich damit arbeiten, sagen wir jetzt mal das böse Wort, Spielejournalisten. wenn die zum Beispiel auf irgendeine Veranstaltung fahren, das hatte ich selber auch schon gehabt, und dann spielst du irgendwie ein cooles Spiel und denkst dir so, oh, irgendwie brauche ich jetzt aber die Gameplay-Szenen. Mhm. Und im Optimalfall ist das da von dem Veranstalter immer schon aufgebaut oder du nimmst es dir halt selber mit, dann klemmst du halt zack deine Elgato mit dran, ja, und nimmst es dir halt einfach mit auf.
Genau, so geschehen zum Beispiel bei einer Ubisoft-Veranstaltung. Far Cry habe ich mir angesehen und dann habe ich gleich das Spiel mit aufgenommen. Und es war super, ist halt auch kein komplexes Setup. Du schaltest es halt einfach dazwischen. Normalerweise weiß auch jeder Bescheid. Du brauchst keinen extra Stromanschluss. Brauchst ja natürlich entsprechenden Strom für deinen Laptop und so weiter. Aber ansonsten ist das super. Und ein anderer Vorteil, der liegt aber auf der Hand, aber wir erwähnen jetzt natürlich trotzdem, du hast ja Dateien direkt auf deinem Computer liegen. Musst die dann auch nicht erstmal runterschaufeln von der Konsole, was jetzt auch nicht so schön gelöst ist, zumindest bei der PS4. Und insofern, ja, cool an der PS4 und Xbox One, denke ich, ist halt schon, dass man das Videosignal von der Kinect oder von der Eye-Kamera dann auch direkt in den Stream integrieren kann. Das ist geil. So komfortabel, das ist dann natürlich nicht. Da musst du dir dein eigenes Setup dann schon am Computer selber zusammenstellen mit Kamera und so, wenn du möchtest, dass die Leute dir dabei zusehen, wie du dir den Bug kratzt. Und ansonsten ist es, aber das ist halt auch der einzige große Vorteil, finde ich.
Aber das geht zum Beispiel schon mit der neueren Software-Version von der Elgato. Die hat nämlich, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, weil ich habe auch die ältere Software installiert, so ein Stream, genau, Stream-Commands. Und da hast du wirklich quasi wie so ein ganz, ganz simples OBS oder XSplit verschiedene Szenen, die du auswählen kannst. Also auch direkt in deinem Software-Fenster, wo du sagen kannst, nur das Spiel. Oder das Spiel mit einer Webcam. Und die Webcam oder Facecam ist ja das Gleiche, kann ich dann an die Stelle auch irgendwo hinschieben, wo ich will. Oder wenn ich sage, ich möchte mir ein ganz, ganz simples Overlay basteln, ziehe ich einfach meine Grafikdatei da mit rein und kann dann wirklich mit Fingerzeig auch zwischen den Szenen hin und her wechseln.
Facecam klingt so schmutzig.
Facecam klingt super schmutzig, aber
Entschuldigung.
Ne? Ja. Videospiel-Podcast.
Ja, okay. Alles Videospielbezug hier, ne? Nicht, was ihr denkt, ihr Schmutzfinger. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die neue Software kann die eigentlich auch switchen zwischen Elgato HD und der 60er-Version, weil das ist eine Funktion, die ich vermisse, weil ich beide Geräte tatsächlich am Computer angeschlossen habe.
Ja, ist doch eine Software.
Ja, ist eine
Software. Also für beide Geräte eine.
Nein, ich meine, dass man innerhalb des Programms auch switchen kann zwischen den beiden USB-Geräten. Weil normalerweise muss ich immer eins von beiden abziehen.
Oh, ich glaube, die sind nicht darauf ausgelegt, dass du beide zeitgleich irgendwie in Bedienung hast.
Also, dass man nicht beide gleichzeitig verwenden kann, ist klar. Ja. Aber dass man dann irgendwie umschalten kann zwischen den Geräten. Für die ganz krassen Leute.
Ja, Micha, für die zwei Leute neben dir.
Zwei Leute, die jetzt nicken und sagen, die Funktion brauche ich unbedingt. Und aber ansonsten, also ich glaube, wir können es empfehlen, ne? Also wir sind angetan. Wir haben jetzt keine anderen, außer der Blackmagic, keine andere Capture-Lösung bisher ausprobiert. Es gibt noch welche, die auch eine eigene Festplatte mitbringen oder die einen USB-Anschluss haben, damit du es auf den Stick ziehen kannst. Es kommt natürlich darauf an, was ihr machen wollt und wie euer privates Setup aussieht. Deswegen würde ich da empfehlen, mich nochmal umzugucken auf hiesigen Plattformen, was es da noch so an anderen Geräten gibt. Also es gibt, glaube ich, eins von Aave Media, was mit den beschriebenen Funktionen, dann gibt es halt irgendwie noch ein paar teurere Geräte, die jenseits der 200-Euro-Grenze. Und aber ich glaube, die Elgato, das ist so ein Kompromiss. Also richtig billige Geräte wird es da nicht geben. Also man zahlt da normalerweise auch mit Qualitätseinbußen. Wer da?
Ja, wir müssen aber auch sagen, das ist jetzt mal nichts für die, also so einfach und komfortabel es auch zu bedienen ist, aber das ist jetzt mal nichts für einfach eine Person, die sich denkt mit, oh, ich mache jetzt mal ein YouTube-Video oder mir reicht das jetzt nicht von der Konsole zu streamen, ich mache das jetzt mal damit, weil auch für das normale Modell 140 Euro, da muss man schon irgendwie was mit vorhaben.
Das stimmt.
Muss man sagen. Also das kauft man sich nicht mal eben so, aber ich finde, das ist ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da kriegt.
Ja, vor allem im Vergleich zu professioneller Hardware. Also diese Blackmagic-Geschichte, die hat damals 300 Euro gekostet, ist jetzt mittlerweile ein bisschen gesenkt auf 250. Und aber wenn man eh Kamera-Equipment kauft und so, dann ist es ja, sind die 140 Euro jetzt nicht wirklich richtig massiv, kein großes Loch im Geldbeutel sozusagen.
Ja, und als YouTuber verdient man ja eh so viel Geld.
Ja, da bist du ja steinreich.
Ja, das ist der Hammer.
Ja. Also mir hat das sehr geholfen. Ich habe das damals, als ich für die Pixel mache, als es die Sendung noch gab, war das sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich da das ganze Gameplay-Footage für die Sendung, für die Beiträge aufnehmen konnte. Ich benutze es jetzt halt noch für die Mehrspieler-Videos, die ich auf Kollisionsabfrage mache. Und ich kann das nicht mehr wegdenken. Also gerade das Setup hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das so zusammengebaut habe. Das war auch nicht ganz billig. Mit den ganzen Zusatzgeräten, die ich da irgendwie mit dran habe, das ist auch ein ganz schönes Kabelgewust, dass ich irgendwie, vor allen Dingen, wenn man das ja in seinem Wohnzimmer macht, muss man da schon ziemlich einfallsreich sein, damit man nicht überall die Kabel sieht. Mhm. Ist mir irgendwie doch gelungen. Aber wenn man es einmal hat, dann, also viele Leute haben ja auch meistens nur ein oder zwei Geräte und die kommen dann auch so super damit aus.
Genau.
Ich glaube, also der Streamer und der Video-Capture-Mann sagen,
ja.
Elgato, Daumen hoch.
Ja, nee, wirklich, kann man nicht anders sagen. Jetzt müssen wir irgendwie noch charmant zu einem Ende kommen, oder?
Mist. Ja, wie kommen wir denn charmant zu einem Ende?
Oh Mann, Micha, ich wünschte, du hättest jetzt noch eine schöne Überleitung.
Mann. Habe ich wirklich nicht.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Wir hatten letztes Mal eine wunderschöne Verabschiedung und genau während der Verabschiedung ist uns ja auch, beziehungsweise ist dir der Strom abgeraucht.
Ja, und außerdem hatte ich eine Katze auf dem Schoß, die reingemiaut hat, so, die habe ich jetzt erstmal ausgesperrt, weil...
Ja, das ist auch mein größter Negativpunkt an dieser Episode. Ich habe kein Katzenmiauen. Ich bin mir auch sicher, das wird den Zuhörern sehr negativ auffallen.
Das liegt daran, dass meine Waschmaschine läuft und die schleudert jetzt gerade in diesem Moment. Und wenn ich die Tür aufmache, dann habt ihr keinen Spaß beim Zuhören. Das ist okay. Die einfachste Erklärung. Ja, die Mikrofone sind so hellhörig, da hört man alles.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade auch noch mich dazu entschlossen, die Wäsche noch nicht anzustellen. Und bevor, jetzt reden wir schon über unsere Wäsche.
Micha, ja, jetzt reden wir schon über, ja, aber es ist ja auch Sonntag. Micha,
ich bedanke mich, genau, es ist ja Sonntag, da darf man auch mal Wäsche waschen.
Darf man auch mal Danke sagen. Ja.
Das Danke ich bedanke zum Sonntag. Mich, Micha! Ich bedanke mich.
Bitte.
Sehr herzlich.
Ich habe mir das von Manu angewöhnt.
Für diese Einladung.
Ja, danke. Bitte. Ich habe mir das von Manu angewöhnt, dieses immer dazwischenbrabbeln.
Ja, der Manu ist ein ganz, ganz schlimmer.
Ja, ganz schlimmer. Der fällt mir immer ins Wort. Das rächt sich jetzt, weil ich jetzt an meinen Gästen auch immer ins Wort fall. Wenn ihr Fragen habt zu der ganzen Hardware-Geschichte, wenn da irgendwie noch eine Frage offen geblieben ist oder so, dann haut's in die Kommentare. Diese Episode ist jetzt ein bisschen technisch geworden, aber ich glaube, dem Thema angemessen. Wir haben ja noch gestoppt. Thema. Ja, ist genau. Wir haben ja noch gestoppt, bevor wir zu den Formeln gekommen sind.
Die Kompression. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel mit mir noch über Livestream-Kram irgendwie reden wollt, dann kommt einfach mal vorbei, wenn ich gerade am Stream bin. Oder schreibt mir auf Twitter.
Cool. Tim, beziehungsweise Herr Juhl, wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, einen schönen Tag euch noch und danke für die Einladung.
So, jetzt habe ich nichts dazwischen gesagt. Wenn man jetzt ganz genau zuhört, dann hört man die Waschmaschine. Ich drehe mal das Mikro auf. Ja. Tschüss.
Ciao.